Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Kleine Vorwarnung, damit ihr euch nicht gleich unnötigerweise erschreckt, denn in dieser Aufnahme hat sich meinerseits leider ein ungewollter Auftritt des Fehlerteufelchens eingeschlichen, weswegen ich erstmal etwas komisch klingen könnte. Das dürfte sich nach etwa 10 Minuten aber widerlegen. Und damit herzlich willkommen, ihr da draußen, zu einer weiteren Episode Mystery Crimes hier auf Fio. Es ist die zweite Folge der zweiten Staffel, deswegen hoffe ich, dass ihr so langsam wieder im wöchentlichen Rhythmus angekommen seid und euch jeden Montag schon auf eine neue Episode freut. Ich habe heute zwei Podcasterinnen zu Gast mit einem Podcast, der auch immer am Montag erscheint. Wir teilen uns quasi den Erscheinungstag. Und zwar heißt ihr gemeinsam Reich, Schön, Tot.
Ja, das sind wir.
Genau. Nadine und Susanne, herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir freuen uns total. Vielen Dank für die Einladung.
Also für die Leute da draußen, die euch gar nicht kennen, ihr macht einen True-Crime-Podcast, der eben einen Fokus auf diese Verbrechen hat in der Welt der reichen, berühmten und schönen Menschen.
Genau.
Das heißt, wo dieser Fokus darauf liegt. Und ihr umschreibt das auch immer ganz schön, zumindest in euren Folgenbeschreibungen, habe ich gelesen, als Glitzerwelt.
Genau.
Glamorous quasi.
Genau, deshalb auch das glamouröse Adjektiv. Ja, das ist einfach, weil die Fallhöhe natürlich eine schöne ist. Ne? Wenn du anfängst, auf ein Leben zu schauen, das von außen so beneidenswert erscheint, ja, wo es allen gut geht, wo alle unter Palmen daherschreiten, luxuriöse Autos fahren und in wunderschönen Designerklamotten gekleidet sind und dann knallt der Schuss und jemand liegt in seinem roten Blut auf Marmorstufen. Ich meine, Entschuldigung, das ist einfach, wir denken sehr bildlich dabei. Wir kommen ja aus dem Fernsehen.
Das sind dann auch schon unsere Hörer dran gewöhnt. Dass es immer so eine schöne Welt gezeichnet wird. Ihr wisst, was kommt.
Ihr ahnt es schon.
Die schöne Fassade bekommt einen Riss.
Ja, also wir bauen hoch auf. Glamour, Ruhm, alle Liebe. Bewundern diese Person. Liebe, es scheint so perfekt und dann fällt die Person tief.
Fällt das Kartenhaus in sich
genau,
zusammen.
Genau, das lieben wir.
Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, diese Falle. Ich hatte auch direkt, als du gerade von diesem Schuss gesprochen hast, kleiner Spoiler an der Stelle für alle, die The Great Gatsby nie gesehen haben, hatte ich am Ende diese Szene im Kopf, wo Leonardo DiCaprio Gatsby im Pool landet. Ich hoffe, ich habe euch das jetzt auch noch gespoilert. Ansonsten schaut den Film bitte mal alle.
Ja.
Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Genau diese Welt, ne? So die 20er Jahre, die da so glamourös daherkommen und so wunderschön und die Frisuren und sowas, da kann man halt so drin schwelgen. Du kannst halt viel beschreiben und das mögen wir halt daran, dass wir...
Wobei wir auch viele aktuelle Fälle haben, ne? Wir haben nicht nur die...
Nee, ich meinte jetzt wegen Gatsby. Also, genau. Also wir haben das quer durch die Epochen. Also wir haben jetzt, wir machen noch ein Special zum Beispiel auch zu Bonnie und Clyde. Da ist es dann auch vor allen Dingen diese berühmte Seite. Wir hatten aber auch so Mythen, ja, Marilyn Monroe zum Beispiel, wo es viel um Verschwörungstheorien geht. Was ist denn da jetzt genau passiert? Einfach Menschen, wo die Biografie auch interessant ist, wo du da auch nochmal viel über eine Person beschreiben kannst, wie zum Beispiel auch Sissi, die wir auch hatten zu Weihnachten.
Sissi.
Ja, Weihnachten hatten wir, weil das tatsächlich ein Attentat war, was wir kurz
irgendwie
verdrängt hatten.
Ja, das wusste man nämlich vorher noch gar nicht, dass sie tatsächlich auch ermordet worden ist.
Sissi ist jetzt auch kein Thema mehr, was ich so aktuell im Kopf hätte. Das stimmt, das ist vielleicht etwas, wo man die ganze Tragweite, vor allem weil ja eigentlich das Schillernde, das Glitzernde, die ganzen Filme und so weiter, mit denen ganz, ganz viele groß geworden sind, das alles überragt ja im Zweifelsfall dann doch diese Geschichte, die ihr dann da erzählen könnt.
Genau, die Realität auch, ja.
Mhm.
Und das macht ja genauso Spaß, ehrlich gesagt, uns selber auch, dass wir uns so reinknien und dann auch nochmal selber so ganz viel dabei lernen und erfahren und wieder hochholen und sagen, ach, so war das. Und
ja, wir geben uns da halt sehr viel Mühe bei der Recherche, ne, um das auch besonders atmosphärisch alles darzustellen, die Zeit darzustellen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so viel Zeit auch mit der Recherche dieser Glitzerwelt verbracht hat und vor allem finde ich den Gedanken interessant, ob sich das bei euch geändert hat, im Vergleich zu dem, wie ihr davor, also vor dem Podcast darüber gedacht habt, den ihr jetzt betreibt und danach, und zwar, ob ihr gerne ein Teil dieser Welt wärt.
Naja, also bei Susanne und mir ist das ja schon sozusagen lange Teil dieser Welt, weil wir ja beide angefangen haben, fürs Fernsehen zu arbeiten, gerade auch in diesem Bereich, also Boulevard. Wir haben auch viel Stars und Sternchen selber schon gedreht und interviewt und so weiter. Deswegen ist das jetzt für uns gar nicht so fremd. Möchte ich selber ein Star sein im Sinne von roter Teppich und nee. Ich find okay. Instagram manchmal schon total privat irgendwie.
Erstmal ein klares Nein von Nadine.
Ja, wenn mich jetzt jemand so, ich habe letztes Wochenende mal so Wanderpost gemacht, also Fotos von mir, wie ich wandere, und fand das schon ganz komisch, dass nach einer Sekunde schon Likes und Herzchen und so kam. Schon ganz komisch. Mhm. Das ist noch neu für mich zumindest.
Wie ist es bei dir, Susanne?
In diese Welt reinzutauchen, natürlich, das ist spannend sozusagen aus der voyeuristischen Sicht so ein bisschen, aber ganz ehrlich, also reich und schön, warum nicht?
Nur schön bist du ja schon.
Nur das Letztere, das wünscht man jetzt niemandem direkt.
Genau.
Ihr habt so einen schönen wechselspielmäßigen Erzählstil. Also ihr schließt so fast nahtlos an die Sätze der jeweils anderen an. Und das ist ganz interessant dazu zu hören. Deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn ihr beide heute eure Geschichten vortragt. Auch wenn ihr da jetzt quasi getrennt seid und jeweils einzeln dann einen Fall hier mitgebracht habt. Denn ihr da draußen, ihr kennt das Konzept hoffentlich schon. Jeder von uns hat einen Fall, eine Geschichte mitgebracht. Unklar dabei ist aber noch, ob die denn wirklich so passiert ist oder nicht. Dabei hat unser Team natürlich die eine oder andere Sache vielleicht etwas überdramatisiert, etwas überdreht, mal ein Detail dazu gedichtet oder weggelassen. All das wird dann dementsprechend aufgelöst und jeweils eine Person liest eine Geschichte vor und die anderen beiden haben dann die Möglichkeit zu raten und sich festzulegen, ist das denn so passiert oder nicht. Und die erste Geschichte in dieser Episode, die kommt von Nadine.
Ja, und ich entführe euch schon mal so ein bisschen in das Setting. Es wird auf einem Friedhof stattfinden. Jetzt von daher meine Frage an euch. Friedhof, würdet ihr da so nachts alleine spazieren gehen? Seid ihr es vielleicht sogar schon mal?
Also ich war bestimmt schon mal so in den Abendstunden oder nachts in der Nähe von einem Friedhof oder auch drauf. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal bewusst gesagt habe, jetzt gehe ich auf einem Friedhof spazieren, weil das so eine schöne Abendtätigkeit ist. Aber es geht ja auch eher so um die Frage, würde ich es? Und das schon, also da hätte ich jetzt, glaube ich, kein Problem mit. Ich war aber auch noch nie so wirklich auf einem richtig gruseligen Friedhof, wie man die jetzt vielleicht aus irgendwelchen 80er-Jahre-Horrorfilmen oder so kennen würde. Sondern eigentlich meistens, finde ich, sieht das ganz okay aus. Manchmal ja sogar recht schön. Es gibt ja wirklich schöne Friedhöfe.
Ich finde es abends schon gruselig, muss ich sagen. So mit so Kerzen an und so, oh, weiß ich nicht, habe ich schon manchmal ein bisschen Gedanken.
Stimmt, gut. Das habe ich mir gerade nicht gedacht, dass natürlich da auch überall die ganzen Grablichter dann rumstehen. Das gibt dem Ganzen nochmal eine etwas andere Stimmung.
Ja, also ich finde, dass das eine ganz besondere Atmosphäre hat und ich finde, dass das greift einem so richtig, also das geht so tief rein. Also ich finde das eigentlich sehr schön. Ich bin in Paris über den Père Lachaise gelaufen, im Abenddämmern und dann auch wurde es richtig dunkel. Und der ist sehr, sehr weitläufig. Das ist ein riesiger Friedhof und der hat eine ganz besondere Atmosphäre von Ruhe und auch irgendwie Besinnlichkeit fast. Ich fand das in dem Fall nicht beängstigend. Da sind aber auch keine umgestürzten alten Holzkreuze, sondern das sind da wunderschöne, engelhafte Statuen, die da stehen. Also das ist eigentlich eher so ein Gefühl wie in einer großen Kirche. Ja, also ich glaube, es kommt sehr auf den Friedhof an. Wenn du auf dem Dorf auf so einen Verlassenen rumläufst, wo offene Gräber sind, also ja, da würde ich mich sehr gruseln.
Okay, aber das kann ich auf jeden Fall alles toppen. Wir sind tatsächlich, Susanne, als hättest du es geahnt, tatsächlich in Paris am Père Lachaise.
Zufall.
Ihr habt euch abgesprochen.
Nein,
ganz
haben wir
klar.
Nicht.
Nein, wir haben ja gesehen, die Überraschung.
Wir haben uns an die Spielregeln gehalten.
Wir wollen ja nicht den Spaß verderben.
Dicke Regentropfen fielen träge auf den Sarg, den vier Männer an diesem Aprilmorgen über den Pariser Friedhof Père Lachaise trugen. Darin lag die Leiche der russischen Aristokratin Elisaweta Demidowa, die hier in einem Mausoleum ihre letzte Ruhestätte finden sollte. Zumindest glaubten das die Menschen des nachfolgenden Trauerzugs. Doch Elisaweta hatte zu ihren Lebzeiten andere Pläne gesponnen. In ihrer Jugend galt die geborene Stroganow und Erbin von Millionen als die beste Partie, die Russland zu bieten hatte. Sie war eine ewig junge Schönheit. Als sie älter wurde, vermochte niemand auch nur eine Falte in ihrem Gesicht zu finden. Mit 16 Jahren heiratet sie den adligen Nikolai Demidow und ihr Glück schien zunächst perfekt. Zwei Kinder und ein Leben im diplomatischen Dienst Russlands trennte das Paar später und Jelisaweta kam nach Paris zurück, wo sie bereits einige Jahre zuvor gelebt hatte. Das war 1813. Und nun, 5 Jahre später, war auch das schöne Leben in Paris vorbei. Sie war nicht einmal 40 geworden. Und was für ein Leben das war. Frei von zahlreichen lästigen Pflichten genoss sie Feste, Konzerte und die Kultur Frankreichs. Gleichzeitig kehrte Napoleon für kurze Zeit als Kaiser zurück. Jelisaweta war mittendrin und das Wichtigste für sie, sie war nie allein. Denn im Gegensatz zu ihrem Ex-Ehemann hatte sie einen leidenschaftlichen, lebhaften, fantasievollen und fröhlichen Charakter und liebte die Gesellschaft anderer Menschen. Und so kam es, dass sie entschied, auch nach ihrem Tod nicht alleine bleiben zu wollen. Für Menschen ihres Standes war es Pflicht, schon in jungen Jahren an den letzten Willen zu denken. Und so hinterließ sie in ihrem Testament einen Wunsch, der aus 3 Teilen bestand. Zunächst wollte sie, dass das Mausoleum im Inneren komplett mit Spiegeln verkleidet und ihr Sarg in der Mitte des Raumes aufgestellt wird. Ihr Sarg sollte nicht aus einfachem Holz oder Stein bestehen, sondern aus Glas, sodass sie von allen Seiten aus sichtbar ist, wie die Prinzessin in einem Märchen, welches sie erst vor einigen Jahren gelesen hatte. Und zuletzt lobte sie die Summe von unglaublichen 5 Millionen Francs aus für die Person, die es schaffe, genau 1 Jahr und einen Tag als Wächter mit ihrer Leiche in dem Mausoleum zu leben. Jeden Tag würde Essen gebracht werden, doch weitere Besuche oder gar Gespräche wären streng verboten. Die Person dürfe lesen, aber Licht gäbe es nur von den Grablichtern, welche am Kopf des Sarges stünden. Erst in der Nacht, wenn die Tore des Friedhofs geschlossen seien, dürfe der Wächter für eine Stunde das Mausoleum verlassen und über den Friedhof wandeln. Ansonsten müsse die Person die ganze Zeit in der Nähe des Sarges bleiben. Und egal, wohin der Blick auch flieht, in den Spiegeln würden sich immer das alterslose Antlitz Jelisawetas zeigen. Kaum war der Wunsch der Adligen an die Öffentlichkeit gesickert, standen die Menschen an den Friedhofstoren Schlange. 5 Millionen Francs. Das war so eine unfassbar große Summe für die gebeutelten Pariser. Doch etwas stimmte ganz und gar nicht mit dem Grab der Jelisaweta. Kaum ein Mensch hielt es länger als 24 Stunden in dem Spiegelmausoleum aus. Und wer es doch darüber hinaus schaffte, strich spätestens nach 3 Tagen die Segel und kam verändert aus dem Mausoleum. Manch mutigen Mann, junger Student oder kräftiger Bauer rannte, schreiend wie ein kleines Kind vom Friedhof und verlor nie ein Wort über das Erlebte. Die junge verzweifelte Mutter, Madeleine Routroux, blieb 1 Woche im Mausoleum. Als sie an einem Sonntagmorgen laut wimmernd aus dem Grab kroch, waren die Friedhofsgäste schockiert. Die Frau hatte sich offenbar die Augen ausgestochen und Kerzenwachs in die Ohren geträufelt. Nach diesem Vorfall untersagte die Friedhofsleitung weitere Versuche, an das Erbe der Russin zu kommen. Die Geschichte geriet in Vergessenheit. Bis der junge Journalist Jean Arnaud knapp 70 Jahre später in den Archiven der Stadt auf das merkwürdige Testament stieß. Eigentlich wollte er Recherchen zu den Hinterlassenschaften eines Kaufmanns anstellen, doch die Berichte von damals und Jelisawetas letzter Wille fielen ihm in die Hände. So fand er auch heraus, dass Madeleine Routroux noch immer im 20. Arrondissement von Paris lebte, im selben Bezirk also, in dem sich auch heute noch der Friedhof befindet. Die Frau dürfte jetzt schon weit über 80 sein, vermutlich sogar 90, überlegte er, als er sich auf den Weg zu ihr machte, um herauszufinden, was damals im Grab vorgefallen ist. Die blinde Frau öffnet ihre Tür nur ein Spalt breit. Jean Arnaud stellt sich vor und erklärt ihr, was sein Anliegen war. Sie blieb zunächst stumm und Jean Arnaud war sicher, dass sie ihn aus ihren leeren Augenhöhlen heraus anstarrte. Noch immer schweigend öffnete die Frau die Tür weiter und ließ den Journalisten eintreten. Er schloss die Tür vorsichtig und blickte sich in der winzigen Wohnung um. Im Grunde bestand sie aus einem einzigen Zimmer, welches sowohl Küche als auch Wohn- und Schlafraum war. Die Latrine vermutete er hinter einer kleinen Tür. Ich kann Ihnen nicht viel erzählen, außer, dass Sie das Grab nie betreten dürfen. Die Stimme der Frau war ruhig, sanft, es war mehr ein Flüstern. Diese Frau, die in dem Sarg liegt, sie ist kein Mensch. Sie ist eine Hexe oder ein Dämon. Sie befällt jeden, der sich in dem Grab aufhält. Sie wispert die ganze Zeit. Und in den Spiegeln zeigt sie ihre hässliche Fratze. Sie öffnet manchmal nur ein Auge und beobachtet die Person, die im Grab sitzt. Und wenn einem die Augen voller Müdigkeit schwer werden, summt sie ein Tanzlied. Die Frau setzt sich ruhig auf einen Stuhl. Also sind die Artikel wahr. Sie waren eine Woche im Grab, weil sie hofften, 5 Millionen Francs zu erhalten? Madeleine dreht den Kopf zu dem einzigen kleinen Fenster und seufzte. Wissen Sie, ich war verzweifelt. Ohne Mann, aber mit einem kleinen Jungen. Was hätte ich tun sollen? Lassen Sie die Geschichte auf sich beruhen. Vergessen Sie das Grab. Jean wollte noch weitere Details von Madeleine erfahren, aber die alte Frau blieb fortan stumm sitzen. Er bedankte sich und schloss die Tür hinter sich, als er in das Treppenhaus trat. 2 Tage später wurde sein Artikel über den verfluchten letzten Willen von Jelisaweta Demidowa veröffentlicht. Es dauerte nicht lange und zahlreiche Zeitungen griffen den Artikel auf. Selbst The New Zealand Herald aus Neuseeland und die Chicago Daily Tribune aus den Vereinigten Staaten von Amerika baten in der Chefredaktion um Zitate und genauere Informationen. Erneut bildeten sich Schlangen vor den Friedhofstoren, diesmal kamen die Menschen aus aller Welt. Die Stadt Paris sperrte jeden Zugang zum Friedhof, wer versuchte, über die Mauern zu klettern, musste mit harten Strafen rechnen. Das Vorgehen der Verantwortlichen stachelte die Menge nur weiter an. Man wollte die einfache Bevölkerung vom Reichtum fernhalten. Zahlreiche Briefe wurden an den Pariser Kommunalrat geschrieben, doch die Verantwortlichen blieben rigoros. Erst nach Monaten ebbte das Interesse langsam wieder ab. Madeleine Rotrou bekam von alledem nichts mehr mit. Sie saß noch monatelang so auf dem Stuhl, wie Jean Arnaud sie verlassen hatte. Irgendwann wollten die Hausbesitzer die Wohnung räumen und fanden den leblosen Körper. Bis heute hat niemand jemals wieder das Grab von Jelisaweta betreten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das ist ja eigentlich perfekt euer Fachgebiet hier. Ne? Ja. Russische Aristokratin. Ich meine, Susanne hat auch gleich den Friedhof quasi richtig hervorbeschworen, möchte ich fast sagen.
Aber es stellt sich natürlich die Frage, ist es frei erfunden oder hat es sich tatsächlich so oder ähnlich zugetragen?
Die stellt sich. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich Susanne zuerst reden lasse, sie um die Ecke kommt, natürlich, das war doch da und da damals. Das habe ich schon in 30 Seiten quasi durchrecherchiert und ich weiß genau, worum es hier geht.
Susanne ist super in sowas. Also die sagt auch immer, also sie ist ja eigentlich schon halber Ballistiker. Also weil sie schon immer gucken kann, wie Schusswechsel gewesen sind und sowas. Also von daher wird sie das mit Sicherheit auch ganz schnell knacken.
Schön viele Vorschusslorbeeren hier, so Pressure.
Ich war
ganz entspannt, ist alles gut.
Nein, alles gut. Also tatsächlich, ich liebe diese Geschichte. Ich finde die super. Egal, ob die jetzt erfunden oder wahr ist, ich hänge dir an den Lippen. Ich finde das toll, weil sich natürlich auch diese Märchenmythologie da drin so verwebt. Also zum einen haben wir hier die Jelisaweta Demidowa, geborene Stroganov, also eine Stroganova. Und das ist ja Böf Stroganov, was wir ja alle kennen. Das heißt, das ist ja also Das muss ja ein ganz altes, ja, ein ganz altes russisches Adelsgeschlecht sein. Du siehst die vor dir, die ist wunderschön. Das heißt, dieses Märchenhafte von Schneewittchen liegt da natürlich drin. Ich sehe sie mit ihrem weißen Gesicht, ihren blutroten Lippen und schwarzen Haaren wie Ebenholz. Dazu eingewoben die Geschichte von Dornröschen, von dem Retter, der diese schlafende Prinzessin im Endeffekt erlöst. Also da sind ja wunderbar märchenhafte Elemente auch mit dabei.
Man merkt, dass du Germanistik studiert hast.
Du doch auch. Und das hast du so schön vorgetragen. Und der Spiegelsaal quasi, da sehen wir ja Versailles vor uns, der da im Mausoleum nachgebaut ist. Wenn man dann noch an ägyptische Königinnen denkt, wie jetzt Kleopatra, die sich mit viel Pomp haben beerdigen lassen und dann riesen Bohai noch im Tod um ihren Körper gemacht haben. Und dazu dieses Narzisstische, ne, meine Schönheit soll nicht der Welt vorenthalten werden, selbst im Tode nicht. Also da ist ganz viel drin, was ganz viele fantastische und sagenhafte Elemente hat. Und dann kommt der Horror. Dann kommt dieses Augen ausgestochen, Ohren voll Wachs. Also das ist sehr elegant verwoben. Sollte es erfunden sein, großes Kompliment in die Redaktion.
Steckt sehr viel drin. Also ich bin da voll bei dir, dass gerade so dieser märchenhafte Aspekt, ja dann auch so ein bisschen dieses typische Umwandeln in so eine Hexengruselgeschichte, dass dieser endlose Schlaf, den sie dann da hat, dann gleichzeitig mit einem Fluch daherkommt oder dass die Leute, die dann sich in dem Grab befinden, die Folgen zu tragen haben und sie dann die hässliche Fratze nur in diesen Spiegeln zeigt. Beim Anfang der Geschichte dachte ich mir, ja, das könnte natürlich, klar, ne, so viel Reichtum da, irgendwie, man hat so ein bisschen diesen Spleen weg, dass man immer jemanden bei sich haben möchte, sagt, die 5 Millionen Frau, die brauche ich dann auch nicht mehr, deswegen schreibe ich das mal irgendwie schön aus und lass mich da ja sehr pompös einfach zu Grabe legen. Das Problem ist ja immer, dass es eben auch sein kann, dass das in diese Richtung stimmt, aber dass dann vielleicht diese Nachwirkungen mit dem Fluch oder wie mannigfaltig der auch war, dass das übertrieben wurde. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, jetzt von dem Zeitraum, wo wir da sprechen, 1800, ist es ja nicht so, dass die Leute da nicht noch sehr stark zum Aberglauben tendieren konnten. Das heißt, wenn da sowas in die Richtung losging, das heißt, es kann doch mal sein, dass irgendwie die erste Person, die da am Grab Wache halten sollte, irgendwie dann spontan krank geworden ist, schon hast du die perfekte Gruselgeschichte, wo jeder sagt, das Teil ist verflucht, da gehe ich nicht mehr rein. Aber es ist sehr schwierig, sich hier, finde ich, wirklich komplett festzulegen.
Ja, ich könnte euch helfen.
Ja, kannst du uns
helfen? Ja, ach, willst
du
uns
helfen? Dann hilf uns doch mal.
Sehr gutes Angebot.
Aber auslösen darf ich es noch nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Nee, wir müssen uns schon davor festlegen.
Ja, vor allen Dingen, ja, das ist so eine Kombination, das ist fast zu viel Märchenhaftes, ne?
Ja, und ich glaube deswegen, aber nur deswegen, würde ich auf Nein gehen. Vor allem auch, weil also vor allem, es stellt sich auch immer die Frage, gerade bei so größeren Sachen denkt man sich immer, aber das ist immer eine Falle, in diese Denkweise reinzukommen. Ja, das hätte ich doch schon mal hören müssen. Da hätte ich doch schon mal von gehört. Und dann merkt man aber leider, nein, man wird unwissend geboren und stirbt unwissend.
Ja, vor allem, ich war auch schon mal am Père Lachaise, ja.
Ja, aber was ist denn deine Hilfe? Kannst du uns die Hilfe geben, ohne es zu verraten? Weil ich würde gerne noch ein bisschen drauf rumdenken.
Naja, nee.
Ich kann euch super. Okay. Sie wispert ja und es ertönt so ein Tanzlied. Die Frage ist: Ist das alles Einbildung, was die Frau da beschreibt? Oder gibt es dafür Gründe, dass da vielleicht von woanders her der Schall rüberkommt? Die ist ja in diesem Mausoleum auch so ein bisschen unter der Erde. Die Spiegelung kann man sich vielleicht erklären, dass es aussieht, als würde sie ein Auge öffnen, weil das eben in den Spiegeln unterschiedlich fällt. Das sind ja diese Spiegel, die mit der Zeit auch trüber werden, die ja nicht so klar sind wie heutzutage. Das sind ja, dahinter war ja, glaube ich, früher ich weiß nicht, auf jeden Fall waren die anders aufgebaut. Wir kennen das ja noch aus den, also jetzt heute, wenn wir Schlösser besichtigen, sind die Spiegel ja trüb. Vielleicht waren die zu dem Zeitpunkt schon leicht durch die Feuchtigkeit da unten eingetrübt. Das heißt, diese optische Täuschung des Augeöffnens kann ich mir erklären. Das Tanzlied mag vielleicht noch von irgendwo kommen, aber das Wispern und warum die sich dann die Augen aussticht, die muss ja was noch viel Schrecklicheres gesehen haben, wenn sie so reagiert.
Also ich glaube, dass man halluziniert, ist eh nicht so ungewöhnlich, wenn man nur eine Stunde außerhalb von einem Grabraum verbringt. Ich vermute
es
mal,
ist
da würden fast
auch
die
total
meisten
still, ne?
Leute anfangen, sich in irgendeiner Art und Weise was einzubilden. Ob das dann durch die Spiel, also klar, auch das muss man muss sich das ja mal bloß verbildlichen, ne? Ich sitze da irgendwie in der Ecke und überall sind Spiegel drumherum, in der Mitte ein Glassarg mit einer toten Person drin.
Ja, und du siehst dich, du siehst sie und dann das, was du dir halt denkst. Ne, es wird Nacht dabei, die war da eine Woche drin, eine ganze Woche und du darfst nur eine Stunde raus und spazieren gehen, also überhaupt nur Frischluft bekommst du mit Sauerstoff, nur eine Stunde. Das ist halt auch schon echt ein großes Opfer, was man da bringt. Kann ich verstehen, wenn sie sagt, sie war alleinerziehende Mutter für ihr Kind, da die 5 Millionen Francs. Aber das ist fast schon zu perfekt von den einzelnen Bausteinen. Ja. Ne? Das Märchenhafte bei der wunderschönen Toten, die auch so vergnügungssüchtig so ein bisschen war, in der Pariser Gesellschaft war, deshalb diese Begleitung und diese Gesellschaft möchte. Und dann hast du eine junge Frau und am Ende hast du den jungen Journalisten oder jüngeren Journalisten, der das dann auflöst. Ich habe zuerst gedacht, ich glaube es, aber es hat vielleicht woanders gespielt, außer ausgerechnet in Paris, da hätten wir es mitbekommen. Vielleicht war es irgendwo in Russland auf einem viel kleineren Friedhof oder irgendwo im ostdeutschen Raum vielleicht, wo es auch diese Art von Sagen gibt, aber wo wir es nicht so mitbekommen. Aber ich finde, die Zutaten sind fast schon zu perfekt, als dass es sein könnte.
Bin ich
Darum
bei dir?
Entscheide ich mich für wunderschöne Geschichte, aber nicht wahr.
Ja. Das unterschreibe ich einfach direkt so.
Ja, sie ist halb wahr.
Okay. Ja.
Also das heißt, die Geschichte ist erfunden, hat sich aber tatsächlich so ähnlich zugetragen. Also wahr ist, es gab diese Jelisaweta Demidova tatsächlich, die geborene Stroganova.
Die geschnetzelten Prinzessin.
Und sie wurde auch tatsächlich 1818 auf dem Friedhof Père Lachaise, der im 20. Arrondissement in Paris liegt, begraben. Und auch sonst sind die mit ihr verknüpften Fakten weitestgehend real. Also sie war extrem reich, sie hat jung geheiratet, hatte 2 Kinder und hat sich vor irgendwann von ihrem Mann getrennt und oder lebte zumindest getrennt von dem. Und sie war eine totale Lebefrau und war in Paris halt super glücklich, glücklicher als überall, wo sie sonst gelebt hat. Nicht wahr ist allerdings das Testament, das wir hier so beschrieben haben, das gibt es nicht. Und auch unser Journalist und auch die alte Frau und auch die anderen Opfer sind tatsächlich erfunden.
Wir sind so gut!
Allerdings.
Ja, also der ganze märchenhafte Teil, die Zutaten, die uns zu perfekt für diese Geschichte vorkamen, den haben wir ja dann eigentlich richtig dediziert, würde ich sagen.
Ja, es gibt übrigens auch tatsächlich den Artikel, also entweder aus der Chicago Daily Tribune oder auch vom New Zealand Herald und auch andere Zeitungen. Die haben eben genau von diesem Testament und dass Jelisaweta ein Dämon oder ein Vampir ist, darüber haben die geschrieben in ihren Artikeln. Wie in unserer Geschichte tauchte der erste Artikel rund 70 Jahre nach dem Tod von Jelisaweta in einer Zeitung auf und hat dann natürlich Riesenwellen geschlagen. Aber bereits ein Jahr später wurde das Ganze dann als Hoax entlarvt. Das haben natürlich nicht alle mitbekommen, denn selbst in den 1930er Jahren kamen immer wieder Briefe aus allen Teilen der Welt, in denen die Menschen versicherten, sie würden Jelisawetas Wunsch erfüllen, wenn sie dafür das Geld bekommen würden. Also ein Wunsch, den es so nie gab. Das hat sie sich ja dann offensichtlich dann immer so hörensagenmäßig weiter verbreitet. Und auch heute noch gibt es zahlreiche Websites und Videos, die behaupten, dass die Geschichte wahr ist und das Testament doch existiert.
So,
weil es
so
fantastisch und so sagenhaft ist, ne? Weil eine schöne Frau, die, also klar, zu der Zeit ist jetzt mit 39 gestorben, nicht so jung, aber dennoch noch so ein bisschen in den Resten ihrer Schönheit für damals gesprochen, ja. Ich glaube, das fasziniert einfach und dieser Reichtum. Ja, und dass sie einfach so eine Lebefrau war. Das war einfach ein Name, denke ich, den damals jeder kannte. Und darum hat es das Interesse bekommen. Und sowas halt ja auch weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Dracula geschrieben worden ist. Bram Stokers Dracula. Aber das mag ja sein, dass davon dann auch wieder so eine Strömung kommt. Wo könnte man da anknüpfen? Oh, vielleicht wäre sie so eine Frau, die gebissen wird und so von wegen Vampirin. Da spielt ja
das
so das eine.
Leben.
Ja, spielt so das eine in das andere. Mhm. Märchen in so Dracula-Geschichten. Die waren ja auch total en vogue dann.
Da habe ich auch gerade dran gedacht, dass gerade dieses Vampir-Thema, glaube ich, was ist, was zumindest in dieser Zeit bestimmt langsam mal an Popularität gewonnen hat und dass man da bestimmt gleich viel rein interpretieren konnte. Und es ist halt immer, ne, so ein Testament, so was Altes, was dann da eben sich nochmal nach und nach entwickelt. Dann kommt mal ein Artikel raus, da kann man die Faszination dann schon nachvollziehen. Ich habe auch eine Geschichte für euch in petto, einen Fall. Aber davor, wir reden ja hier, ist ja schon im Titel mit drin, Mystery Crimes, über mysteriöse Dinge, würde ich euch ganz gerne mal fragen, bei euren Podcast-Aufnahmen, die ihr bisher gemacht habt, vor allem, mir wurde ja gerade eben auch verraten, ihr macht die ja auch in einem Keller. Ich meine, gut, ein abgedecktes Kinderschlagzeug ist jetzt erstmal nicht so mega gruselig, würde ich sagen. Aber ist euch da schon mal etwas Mysteriöses bei passiert? Also hat schon mal eine Aufnahme irgendwie so eine mysteriöse, gruseligere Stimmung bekommen?
Ach, sagen wir mal, eine ist verschwunden.
Okay.
Das war nicht mysteriös, sondern sehr ärgerlich. Aber sie ist mysteriöserweise verschwunden, obwohl das vorher immer geklappt hat und dann war sie weg.
Also technisch, ja, mysteriös war das quasi.
Ja, ganz, ganz technisch overwritten, so ungefähr. Mhm. Also in unserem Rekorder einfach überschrieben worden, weil wir halt uns versprochen haben oder nochmal angesetzt haben und dann wurde sie halt einfach überschrieben. Ein Fehler, der uns nie wieder passiert, das kontrollieren wir jetzt jedes Mal, dass es immer auf always new und nicht auf override steht, der Rekorder.
Override, so ein Mist. Naja, vielleicht war es dann auch der,
und es gibt
der
die
Tote,
Geschichte,
der nicht wollte, dass diese Geschichte erscheint bei uns.
Und es gibt die Geschichte mit dem goldenen Punkt.
Aha.
Auch eine ganz mysteriöse Geschichte. Nein, eigentlich gar nicht. Also sprich, jedes Mikrofon, was von dieser bestimmten Marke ist, mit der wir aufzeichnen, hat einen goldenen Punkt, dass man sich daran orientiert, dass genau dieser goldene Punkt zu einem zeigen muss.
Irgendwie war der verdreht.
Wussten wir nicht so am Anfang. Und dann hat er natürlich nicht zu uns gezeigt. Also sprich, die ganze Aufnahme, man hat irgendwas gehört, aber der Ton war halt einfach nicht gut. Es war ganz weit
weg. Ihr habt wahrscheinlich
die
Richtcharakteristik des Mikrofons. Ne? Da gibt es Niere und sonst was. Und dass das dann eben in die Sprechrichtung zeigt. Und da war der Punkt wohl dann auf der anderen Seite, oder wie?
Das Mikrofon war genau falsch rum.
Und wie das passieren konnte, wir wissen es nicht. Vielleicht der mysteriöse Poltergeist im Keller. Das war das Mysterium der Aufnahme, was wir dort erlebt haben.
Aber jetzt nichts, was euch nachhaltig gegruselt hätte. Außer natürlich, ich kenne das. Ich mache ja auch schon lange Videos in alle Richtungen und kann sagen, dass das leider immer wieder mal vorkommt, dass man durch ein technisches Problem einfach was verliert, da gerade so eine Stunde dann am Aufnehmen ist und dann merkt man so, ach, entweder nicht richtig angemacht oder das oder jenes. Und ich kenne
genau
leider auch dann immer wieder dieses, ja, aber jetzt kontrolliere ich das die ganze Zeit durch. Und dann irgendwann leider, wenn man es lange macht, irgendwie 30 Folgen später oder so, vergisst man es dann doch plötzlich mal wieder und regt sich dann wieder genauso gleich auf. Also das ist, glaube ich, ein Fluch, den man im
der
Medienbereich
Podcast-Fluch.
Teilen muss.
Der Fluch der Podcaster. Ich finde aber auch, dass einen diese Atmosphäre, wenn man sich da so reinfallen lässt, und wir nehmen immer abends auf, wird auch manchmal spät, dass mich das schon auch manchmal in die Träume verfolgt. Also wir sprechen ja doch wirklich über brutale Morde, über wirklich das abgrundtief Böse in Menschen. Und ich finde schon, dass das rüberschwappt manchmal. Also das mag jetzt nicht mysteriös sein, aber definitiv dunkel und böse.
Mal schauen, wie viel von meiner Geschichte auf euch beiden rüberschwappt. Sie nennt sich Auf Band. Es war wieder soweit. Thomas befand sich am Ende des vierten Semesters an der University of Massachusetts und hatte nur noch eine Woche bis zur Prüfungsphase mit mehreren Klausuren und hatte natürlich noch nichts gelernt. Gestresst blieb er daher täglich nach mehreren Vorlesungen in der Bibliothek des Campus und versuchte sich das Nötigste zu merken, in der Hoffnung, dass der Rest nicht abgefragt würde. Sein Studienkollege Patrick war dabei leider auch keine große Hilfe. Immer wieder lud er Thomas zu sich nach Hause ein, um bei ihm zu chillen. Bisher blieb Thomas jedoch standhaft und sagte immer ab, auch wenn Thomas sich dabei schlecht fühlte. Er hatte sich erst in letzter Zeit mit Patrick angefreundet und war noch nie bei ihm zu Hause gewesen, da er seine Einladung bisher immer ausgeschlagen hatte. Doch nach 4 Tagen Lernen ohne Pause hatte er keine Kraft mehr. Und als Patrick ihm wieder anbot, bei ihm vorbeizukommen, entschied sich Thomas dazu, der Einladung nachzukommen. Es war ja nur für kurze Zeit und ein bisschen Ablenkung täte seinem Gehirn sicherlich gut. Patrick wohnte in der Ortschaft Hadley, nur 10 Minuten mit dem Auto von der Uni entfernt. Als er bei Patrick ankam, wurde Thomas eine Sache klar. Mit zu Hause war keine WG oder schäbige Wohnung gemeint, die er sich mit 6 anderen Studierenden teilte, sondern tatsächlich ein Haus. Ein Einfamilienhaus, das so schön und groß war, dass Thomas für einen kurzen Moment fast vergessen hatte, wie glücklich er eigentlich über seine eigene Wohnung war. Wenn ich mal richtig entspannen will, sagte Patrick, dann gehe ich runter in mein Tonstudio und schalte ab. Ein Tonstudio? Ernsthaft? Dachte sich Thomas. Sie gingen die Treppe hinunter in den Keller. Überall blinkende Lichter auf Knöpfen und Monitoren. Hinter einer kleinen Tür mit Fenster war ein Raum mit Schaumstoff an den Wänden und einem Mikrofon auf einem Ständer. Mein Vater ist Produzent und hat mir hier ein eigenes Studio reingebaut, erklärte Patrick, der seinen staunenden und fragend blickenden Kumpel bemerkte. Wir haben das Haus vor ein paar Jahren günstig ersteigern können, da der Besitzer verschwunden ist. Angeblich floh er vor einer Anzeige oder sowas. Die Nachbarn meinten, er habe seine Frau immer wieder geschlagen und sie sei jetzt im Zeugenschutz. Aber was daran wahr ist, weiß Patrick nicht genau. Meine Eltern haben mir das Haus überlassen, weil sie weiterhin in Boston lebten. Patrick ging zu einer Kommode unweit der Tür mit dem Fenster und öffnete eine Schublade. Er zog eine kleine Plastiktüte mit einigen Joints darin hervor, schob die Schublade wieder zurück und setzte sich zu Thomas, der auf einem kleinen Sessel Platz genommen hatte. Das meinte Patrick also mit chillen, dachte sich Thomas. Der Student war zunächst nervös und zögerlich, sagte dann aber, was soll's, das gehört ja irgendwie auch zum Studentendasein, oder nicht? Sie teilten sich nun einen Joint und nach dem ersten Zug bekam Thomas einen Hustenanfall. Patrick fand das so lustig, dass er selbst anfangen musste zu husten. Nachdem Thomas sich daran gewöhnt hatte und beide nun betäubt über Gott und die Welt quatschten, kam Patrick auf eine Idee. Lass uns gemeinsam was aufnehmen. Ich zeichne auf und du rappst. Normalerweise hätte Thomas sofort Nein gesagt, aber in der lockeren Atmosphäre mit den hübschen Pflanzen überall und Platten an den Wänden willigte er ein. Thomas ging in den kleinen Raum mit dem Mikrofon und Patrick fuhr das Mischpult hoch. Oben an den Wänden hingen mehrere Glühbirnen, die mit ihrem gelben Licht eine Wärme ausstrahlten. Abgesehen davon vernahm er nur Stille. Über die Kopfhörer, die er aufsetzte, meldete sich Patrick und sagte ihm,
ich starte jetzt einen Beat und du rappst einfach drauf los. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Thomas dachte nicht groß darüber nach und sagte etwas unbeholfen, okay, okay, yeah, yeah, let's go. Doch noch bevor er richtig loslegen konnte, zerplatzten mehrere Glühbirnen an der Decke und der Strom fiel aus. Es wurde sofort stockdunkel. Patrick schaltete eine Taschenlampe an, während Thomas vorsichtig aus dem kleinen Zimmer hinaustrat. Das kann schon mal passieren, beruhigte Patrick Thomas. Das mit der Glühbirne war zwar neu, aber die Sicherungen können schon mal rausfliegen bei viel Technik und das Haus und die Leitungen sind ja auch schon ein wenig älter. Patrick ging zum Sicherungskasten, legte den Schalter der Sicherung wieder um und alles schien wieder zu laufen. Dann lass uns doch mal die ersten 5 Sekunden deiner Rap-Karriere anhören, scherzte er und fuhr die Geräte wieder hoch. Der Beat ertönte kraftvoll durch die Lautsprecher und dann kam das unbeholfene Okay, okay, yeah, yeah, let's. Danach der Knall und Schluss. Thomas musste über sich selbst lachen. Als er Patrick dabei anschaute, war dieser wie erstarrt und kreidebleich. So schlimm war es doch gar nicht, sagte er zu Patrick mit einem leichten Grinsen. Doch Patrick erwiderte nur, hast du das nicht gehört? Auf der 3. Spur wurde auch was aufgezeichnet. Hier, hör hin. Er stellte jetzt nur die 3. Spur auf laut und drehte auf. Und er hatte recht. Man hörte etwas, nicht Thomas. Es war auch keine männliche, sondern eine weibliche Stimme. Und in diesem Moment hörten sie das Zerspringen der Birnen. Thomas fing an laut zu lachen. Es musste ein Scherz sein. Patrick dagegen blieb weiterhin blass. Das ist kein Prank gewesen. Da ist eine Frauenstimme auf einer Spur, die ich nicht aktiviert hatte. Thomas wurde jetzt doch unsicher, wollte aber nicht zugeben, dass er sich ein wenig gruselte. Stattdessen packte er seine Sachen, verabschiedete sich halbwegs freundlich und machte sich auf den Heimweg. Am nächsten Morgen saß er wie gewohnt in der Vorlesung. In seiner Freistunde suchte er nach Patrick, aber Fehlanzeige. Auch auf seine Nachrichten antwortete er nicht. Nachdem er mehrere Tage vergeblich nach ihm in der Uni suchte und auch keinen Rückruf erhalten hatte, entschloss er sich dazu, ihn zu Hause zu besuchen. Er klingelte, doch niemand kam. Die Tür war offen, also betrat er das Haus, doch von Patrick fehlte jede Spur. Thomas wusste nicht recht, was er tun sollte, also alarmierte er die Polizei, die sich im Anschluss bei Patricks Eltern meldete. Doch auch seine Eltern wussten nichts. Die Polizei versuchte sie zu beruhigen und sagte, dass es völlig normal sei, dass Jungs in dem Alter für ein paar Tage mal einen Ortswechsel brauchen und auf spontane Trips oder zu Freunden gingen. Kein Grund zur Sorge. Doch Thomas konnte sich nicht vorstellen, dass Patrick ausgerechnet jetzt auf einen Kurztrip fahren würde. Klar, er hatte alles etwas entspannter gesehen als Thomas, aber er hätte Patrick nicht so eingeschätzt, dass er sich einfach vor den Prüfungen drücken würde. Ein Jahr später. Thomas hatte seinen Abschluss in der Tasche und saß am Frühstückstisch, während er in einer Zeitung blätterte. Leiche nach 10 Jahren gefunden, stand in der lokalen Spalte. Direkt darunter ein Bild von einer Baustelle. Thomas konnte es nicht glauben. Es ging um das Haus von Patrick. Das Grundstück wurde vor einigen Monaten verkauft. Der neue Besitzer wollte etwas Neues darauf aufbauen. Beim Abriss des Gebäudes fanden die Arbeiter die Überreste einer Frau. Von Patrick fehlte weiterhin jede Spur. Ja, wow. Da sind wir am Ende meiner Geschichte angelangt. Und da ist ja so ein bisschen was, ich dachte mir, während ich das vorgelesen habe, nicht zwingend eine Geschichte, wo man währenddessen in ein Mikrofon sprechen möchte. Oder ihr befindet euch ja sogar gerade in einem Studio. Habt ihr nackte Glühbirnen über euch? Das kann ich nicht so genau erkennen. Ich glaube nicht, oder?
Nicht nackt, sie sind geschützt.
Aber wir haben etwas sorgenvoll hochgeguckt, als du das hier so schön vorgetragen hast.
Aber wie gut du das vorgelesen hast.
Wow. Danke. Also,
ein halbes Hörspiel war das, super. Verschiedenen Stimmwechseln. Also ich habe es vor mir gesehen.
Ja.
Das freut mich schon mal. Jetzt ist die Frage, habt ihr die Wahrheit oder eine Lüge vor euch gesehen?
Das ist jetzt die Frage, richtig. Gut, also wir können uns ja hier auch gegenseitig die Bälle zuwerfen. Wir kennen das ja schon. Einer beginnt den Satz, einer beendet ihn. Also sagen wir mal so, da drüber schwebt ja eine riesige Marihuana-Wolke. Das dürfen wir nicht vergessen.
Also, sehr gut, ja, ist ein wichtiger
der
Punkt.
Der Typ ist ja in sein Aufnahmestudio gegangen und war völlig zugekifft. Das heißt, die Wahrnehmung von Stimmen als dahinterliegende Spur, die dann auch noch beide gehört haben, könnte man natürlich damit in Verbindung bringen. Also, dass der sich einfach vor Prüfungen drücken wollte und deshalb verschwunden ist, halte ich für unwahrscheinlich. Wenn, war das wirklich, weil er geglaubt hat, um Gottes Willen, da ist noch was. Aber das könnte ja auf die Joints zurückzuführen sein.
Ja, möglich. Also ich meine, es wurde ja auch ganz am Anfang gesagt, 4 Tage lernte dieser Thomas ohne Schlaf oder Pause.
Ja, der war auch völlig durch. Mhm, genau.
Der war durch, dann noch mehr durch Rauchen.
Die Joints und dann noch diese, der war bestimmt total aufgeregt, der wollte vor ihm jetzt nicht schlecht dastehen. Der war ja offensichtlich sehr reich, der andere, oder aus einer eher coolen Familie, Vater, Produzent, und da wollte er sich jetzt auch nicht die Blöße geben, da hat er noch Adrenalin gehabt, dann hat er noch gekifft. Anscheinend ja noch nicht oft gekifft, sonst hätte er nicht so viel gehustet.
Ja.
Ne?
Aber ich war gar nicht so auf dieser Marihuana-Welle, Wolke, sondern ich war jetzt eher so im Geisterbereich unterwegs irgendwie, weil das ist ja auch so ein Klassiker. Es sind irgendwelche Spannungen im Raum, Energien, das sieht man in so Horrorfilmen ja total oft.
Ja, klar.
Und deswegen platzen diese Glühbirnen immer. Da war ich gerade so, ob es irgendwie so was Paranormales vielleicht tatsächlich geben würde. Es gibt doch auch diese Leute, daran musste ich doch noch denken, die auf Schallplatten, gerade wenn sie rückwärts laufen
so satanische Botschaften wie Charlie Manson, hören, den wir auch in einem Fall mal am Rande hatten, mit Sharon Tate. Genau, die nämlich sagen, das sind satanische Nachrichten. Das heißt, da sowas rauszuhören und auch noch dazu unter Einfluss von wahrscheinlich dann eher LSD, da ist auch dann was zu hören, mit Sicherheit. Lucy in the Sky with Diamonds zum Beispiel, sagt man das ja genauso nach. Ja. Und es gibt ja auch diese Menschen, diese Geisterjäger, die diese Phänomene aufzeichnen mit diesen Spiritboxen.
Mhm. Und die ja auch Ausschläge haben. Ne?
Genau, die halt sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Geräusche messen und mit den Menschen, also mit diesen Geisterwesen auch kommunizieren und sagen, bist du da, hörst du mich, dann mach dich bemerkbar. Also das
heißt aktuell in jedem Zoom-Meeting.
Ja,
Sabine, kannst
stimmt,
du uns hören?
Da sagt man das
gib
auch
ein
die ganze
Zeichen,
Zeit.
Klopfe mal. Also, dass Geister sich sozusagen über Geräusche und Zerplatzen von Glühbirnen bemerkbar machen, ist, nehmen wir jetzt mal als gesetzt an. Die Frage ist nur, war es hier so? Oder benutzen die für die Geschichte, um die Geschichte zu spinnen, diese Elemente, die wir auch aus Filmen kennen?
Also ich kann jetzt nur von meinem Bauchgefühl heraus sagen und ich würde sagen, es war, weil alles andere finde ich irgendwie auch erklärbar. Entweder waren es gute Autoren, die uns auf so eine Fährte genau lenken wollten, so in Richtung Geister und Glühbirnen und alles platzt und Energien im Raum und so. Und ich vermute einfach, so wie du gesagt hast anfangs, so benebelter Geist und er hat halt einfach vergessen, dass er davor schon mal irgendwie eine Frau aufgenommen hat oder jemand anders hat zufällig mal in seinem Tonstudio gewerkelt und sowas aufgenommen.
Ja, oder er hat es wirklich nur in seinem Kopf gehört.
Ja.
Aber dann finden sie 10 Jahre später da wirklich die Frau und er hat ja gesagt, sie haben das Haus ersteigert und so weiter, von wegen Zeugenschutzprogramm. Der Mann hat seine Ehefrau hier um die Ecke gebracht, im Keller und unter Beton eingegossen. Und da drauf die ganze Zeit gelebt und die hat sich jetzt, der Geist wurde jetzt sozusagen befreit.
Das ist ja eher nochmal so ein bisschen der krassere Punkt. Also bisher diskutiert er ja viel über das Tonstudio und ob das mit dem Band passiert ist, aber dass da ja, sag ich mal, am Ende der Patrick einfach so verschwindet, das würde ich jetzt mal nicht auf eine starke Marihuana-Sucht schieben.
Naja, wer weiß, was der danach für einen komischen Horrorfilm geschoben hat, ne? Dass der wirklich selber dachte, das war jetzt so und vielleicht wusste er auch mehr über diese Geschichte um das Haus. Vielleicht wusste er auch, dass mit dem Zeugenschutzprogramm sagt man nur so. Also das heißt, er hat plötzlich Angst bekommen und in diesem Zustand ist er in den Wald gelaufen, irgendwo runtergestürzt und war dann halt tot. Also dass der irgendwie auch tot ist und weg, das ist ja hier irgendwie so der Subtext, ne? Und der richtige Mord, der wahrscheinlich passiert ist.
Ja, oder hat sich einfach nur abgesetzt, ne?
Ja, also Überreste werden nur von einer Frau auf dem Grundstück gefunden und Patrick ist einfach nach diesem Ereignis verschwunden.
Ja, aber der muss ja irgendwie umgekommen sein. Ich meine, ganz ehrlich, sonst hätte der da seinen Rausch ausgeschlafen, wäre zurückgekommen und hätte sich das Band nochmal angehört, oder? Ist man da so durch den Wind, dass man da nicht mehr der Sache nachgeht?
Naja, offensichtlich hat es ihn ja stark beschäftigt und mitgenommen. Vielleicht ist er einfach auch daran erkrankt. Dass das wie so eine Art Trigger gewesen ist, der ihn dann nicht mehr losgelassen hat.
Also ich glaube, diese Geschichte mit der Frau unter dem Haus, die kann echt sein. Aber dass der Typ darauf so reagiert und verschwindet, ich glaube, der Teil ist erfunden.
Ja, und der Geisterteil ist auch erfunden.
Ja. Also die Grundlage mit der Leiche unterm Haus, ja, der Rest nicht.
Okay.
Sag ich. Also.
Sagt ihr beide, gehe ich von aus, oder? Oder unterscheidet ihr euch da in den endgültigen Ansätzen?
Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass es...
Hast du gesehen, dass das Licht bei dir gerade...
Ja, das Licht hat sich verändert.
Ich habe gerade...
Das ist dunkel geworden. Okay, das ist ein Zeichen. Wahrscheinlich heißt das, ihr sollt daran glauben.
Ja,
okay. Dann bleib du bei deinem Ja. Das war dein Bauchgefühl.
Oder bei euch hat jemand in der Tonregie einfach nur erlaubt.
Nein.
Kleines Späßchen.
Wir sind gerade voll allein im Studio.
Der Ton ist da draußen. Flo, hör auf, an dem Lichtschalter zu.
Der ist aber gar nicht da, Susanne.
Der ist weg.
Ja. Ist er auch noch weg?
Ja, ohne Schmarrn, der ist weg.
Okay, ich löse mal besser schnell auf, bevor wir uns hier noch weiter verstricken. Denn
wir beißen in den Mischpult hier sonst.
Der Fall basiert auf einer Reddit-Erzählung und deshalb glauben wir eher, er ist erfunden. Also das heißt, die Grundlage hat hier unser liebstes riesiges Internetforum geliefert und aus diesen Grundlagen heraus hat das Team, die Redaktion, die Geschichte gesponnen. Demnach nahmen zwei Freunde in Coleraine, Massachusetts mit einem Audiorekorder Musik auf und bemerkten auf der dritten Spur eine Frauenstimme, die schrie, I got away, I'll show you, woraufhin einige Lichter ausbrannten. Das heißt, das ist eigentlich alles, was als Grundlage erstmal in dem Maße da war. Und wir haben euch komplett aufs Glatteis geführt.
Naja, wir haben uns ja nicht aufs Glatteis führen lassen. So.
Mich schon.
Ah ja, du warst so halb auch dagegen, dass es wahr ist. Ja, aber dann habt ihr es einfach sehr gut gemacht. Das ist doch super, wenn man sogar zu zweit dann unterschiedlicher Meinung ist, weil dann heißt es, es ist gelungen und das ist auch durch den Powertrack gut rübergekommen.
Ja. Aber es ist, also das gehört ja, ihr seid ja auch noch tatsächlich für, das kann ich ja schon mal verraten, ihr seid nicht nur für eine Folge zu Gast, sondern auch noch für zwei weitere und da kommt es immer mal vor, also egal wie, und ich merke schon, ihr beide seid wirklich sehr, sehr gut darin, die Geschichten von vorne bis hinten auseinanderzunehmen, aber gerade deswegen, weil man nur ein Teil wahr oder falsch sein kann, kann das halt mal sein, dass man sich vielleicht auf das genau falsche Detail konzentriert. Und da ist es dann hier manchmal schon ein bisschen Glücksspiel, das noch dazukommen könnte. Das gestehe ich schon dementsprechend ein. Aber ich habe ja auch noch das Potenzial, heute noch einmal falsch zu liegen.
Mhm.
Und zwar mit unserer dritten Geschichte von der Susanne.
Ja, da möchte ich zuerst aber von euch mal wissen, apropos gruseliges Tonstudio. Was war denn der gruseligste Ort, an dem ihr je übernachtet habt?
Da muss man kurz ganz schön in den Erinnerungen kramen.
Oh, ich habe eine. Ich war, geplant war, sagen wir es so, geplant war, ein romantisches Wochenende auf einem Biobauernhof in Österreich zu zweit. Wir kommen dahin, haben natürlich gedacht, ach, wir haben da sowas Tolles gebucht, super. Kommen dahin, steigen aus. Erstes Bild ist schon so eine Katze, die mit so einem ganz entzündeten, riesigen Auge auf einen zugelaufen kam, so ganz
von links und schwarz?
Die war eher so weiß gefleckt, aber hatte auch so ganz ungepflegtes Fell, weißt du, so wie räudiges Fell.
Ja, super, irgendwie, total romantisch.
Und dann schon dachte so, boah, und das ist so ein Biobauernhof, ob das hier alles so gut ist, wenn das Tier so verletzt und krank ist, irgendwie, dann beziehen wir unser Zimmer und das war so, also wirklich alles insgesamt gruselig, wo man schon gesehen hat, wo man wirklich so durchgelegen hat, weißt du, wo der Hintern so quasi schon fast auf dem Boden war, wenn man sich hingelegt hat, weil die Matratze so alt war und alles war heruntergekommen und alles hatte so was Morbides, Krankes. Also das hatte wirklich sehr viel Gruseliges. Ich bin auch einmal so durch den Stall gegangen, weil ich dachte so, ach, Bio-Bauernhof und so, aber nee, es war ganz schrecklich.
Räudige Katze, klapprige Pferde und man träumt vom Himmelbett und kriegt halt so eine Holzgestell.
Da hilft dann auch das Bio-Frühstück am Morgen wahrscheinlich nicht mehr weiter.
Nee.
Schade. Ich fand, das klang schon so schön mit irgendwie Bio-Bauernhof und sowas. Da kann ich verstehen, dass es dann nochmal ganz anders wirkt.
Das war der Hof des Grauens.
Reinfall.
Der Hof des Grauens. Ja, ich habe versucht, irgendwie gerade so ein bisschen währenddessen in meinem Gedächtnis rumzukramen, muss aber sagen, dass ich, glaube ich, noch nirgends übernachtet habe, wo ich es irgendwie enorm gruselig fand. Das ist also vielleicht was, was ich mal nachholen muss, wenn man wieder überall übernachten darf. Dann miete ich mich mal in die 10 schaurigsten Burgen ein oder sowas in die Richtung.
Aber heute, da geht es um einen besonders gruseligen Ort zum Übernachten. Es war das Haus am Ende der Straße, so wie sie am Telefon gesagt hatte. Ein altes, weißes Fachwerkhaus neben einer kleinen roten Scheune und einem Hühnerstall ohne Hühner. Es war ein Haus wie viele andere, an denen Scott Kendall heute vorbeigefahren war. Schlicht und klein mit einer niedrigen, überdachten Treppe und spitzen Giebeln mit dunklen Schindeln. Wäre nicht das kleine Schild mit der Aufschrift „Das Glenwood Axtmörderhaus“ gewesen, hätte Scott sofort wieder kehrt gemacht. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er sich trotz Navi verfahren hätte. Das Schild hingegen war eindeutig. Also parkte er seinen Wagen direkt vor der Tür und musterte das Gebäude durch die Frontscheibe noch einmal gründlicher. Hier und da blätterte die Farbe ab, die Fenster schienen vernagelt. Das wird einfach, dachte sich Scott und stellte den Motor aus. Scott Kendall war Privatdetektiv oder zumindest stellte er sich so bei Gelegenheit und fremden Menschen vor. Das war leichter, als ihnen die Wahrheit zu sagen. Er wurde engagiert, um Geister ausfindig zu machen. Scott Kendall war Ermittler für paranormale Erscheinungen. Und sein Auftrag hatte ihn diesmal nach Iowa geführt, nach Glenwood, um genau zu sein, eine Ortschaft knapp 30 Minuten von Omaha entfernt. Hier sollte er sich mit Lynn Mix in Verbindung setzen, der Eigentümerin des berühmt-berüchtigten Axtmörderhauses. Vor knapp 100 Jahren waren in diesem Haus 8 Menschen brutal ermordet worden. das Ehepaar Walters, all ihre 4 Kinder und die 2 Winston-Schwestern, die über Nacht bei der Familie geblieben waren. Scott kannte die Fakten über dieses Haus, er kannte die Geschichten. Der Fremde hatte vermutlich im Dachstuhl gewartet, bis die Walters nach Hause gekommen waren. Sie hatten die Haustür nicht abgeschlossen, wie es heute noch üblich ist in einer Gegend wie dieser. Also war er einfach eingedrungen. Die Axt hatte er draußen im Schuppen gefunden. Joey Walters und seine Frau Sarah hatten ihren Abend mit ihren Kindern in der Kirche verbracht. Sie waren gelöst und müde, als sie heimkehrten. Keiner kontrollierte das Haus. Sie brachten zuerst die 2 Winston-Mädchen ins Bett, Freundinnen ihrer ältesten Tochter Irma, die sie im Gästezimmer im Erdgeschoss unterbrachten, bevor sie ihre eigenen 4 Kinder versorgten. Kurz vor Mitternacht waren dann auch Sarah und Joey Walters im Bett. Sie mussten sofort eingeschlafen sein. Sie hörten nicht, wie die Türe zum Dachstuhl sich öffnete. Der Fremde hatte gewartet, 2 Zigaretten geraucht und sich dann eine Öllampe vom Tisch genommen, die so tief brannte, dass sie kaum Licht spendete. In der einen Hand die Lampe, in der anderen hielt er die Axt. Und so ging er zuerst zu den Eltern. Wer das nicht hören kann, spult mal bitte 15 Sekunden vor. Spaltete Joe Walters den Kopf. Er schlug Sarah Walters und setzte dann seinen Weg fort zu den Kindern. Er ließ keines am Leben. Danach bedeckte er die Gesichter der Toten, verhängte alle Spiegel und Fenster und legte ein 2 Pfund schweres Stück ungekochten Speck ins Zimmer der toten Winston-Mädchen, bevor er das Haus verließ. Die blutige Axt ließ er zurück. Verdächtige gab es viele, das wusste Scott bereits. Darunter einen irren Wanderprediger, der sich nachts vor fremder Leute Fenster stellte und sie beobachtete. Man sagte, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Da war der Geschäftsmann Fred Clarkson, der angeblich einen Mörder beauftragt hatte, um seinen Konkurrenten Walters aus dem Verkehr zu ziehen. Aber es gab auch die Theorie eines zufälligen Mordes, eine Art Anti-Lotteriegewinn. Ein Täter, der ein Opfer brauchte und dabei eine ganze Familie fand. Der Fall hatte damals für viel Aufsehen gesorgt, nicht nur aufgrund der Brutalität der Morde oder der Opfer wegen zum Großteil alles kleine Kinder, sondern weil der Mörder nie gefasst worden war. 1994 hatten die Mix das leerstehende Anwesen gekauft, aufwendig restauriert und zum Museum umgewandelt für Spuktouristen, die durch das Gebäude wandern und sich ein wenig gruseln wollten, mit großem Erfolg. Seit diesem Sommer ermöglichten die Mix ihren Gästen sogar eine Übernachtung für $450 im ehemaligen Elternschlafzimmer der Familie. Lynn Mix war eben eine echte Geschäftsfrau und gab Scott Kendall die Tour, die sie vermutlich schon tausende Male gegeben hatte. Sie führte ihn durch die Küche, an einem Tisch vorbei, der gedeckt war für 6, und durch eine schmale Tür ins Wohnzimmer, das sie den Salon nannte. Alles war rekonstruiert, das sah Scott sofort. Da waren die ausgeblichenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Walters-Familie an den Wänden, die bunt zusammengewürfelten Stühle, das antiquierte Spielzeug, das achtlos auf dem alten Dielenboden lag. Nichts als perfekt in Szene gesetzte Requisiten. Sie stieg mit ihm die schmale Treppe hinauf in den ersten Stock und zeigte ihm das wuchtige Holzbett, in dem er heute Nacht schlafen würde. Das gleiche Bett, in dem Joey und Sarah Walter den Tod fanden, wie sie unheilvoll hinzufügte. Lynn Mix öffnete die Tür ins angrenzende Kinderzimmer. Scott war unbeeindruckt. Nichts als müder Staub in der Luft und farblos gewordenes Mobiliar in den Ecken. Da standen sorgsam arrangierte Blumengestecke und die Betten rochen frisch bezogen. Es fühlte sich an, als checke er gerade in ein Hotel ein. Als Lynn Mix gerade dazu ansetzte, den Tathergang der Mordnacht in ihrer leicht theatralischen Art zu schildern, unterbrach Scott sie freundlich, aber bestimmt und verwies sie auf die Unterlagen, die er bereits von seinem Auftraggeber erhalten hatte. Er hatte alles, was er brauchte, vielen Dank. Die Verabschiedung war knapp und kühler, als er es beabsichtigt hatte. Als Lynn Mix gegangen war, setzte Scott sich zum Lesen in einen der Stühle im Wohnzimmer und legte seine Dokumente erst wieder zur Seite, als er die Schrift nicht mehr klar entziffern konnte. Das Licht im Haus hatte sich verändert, es war dunkel geworden. Endlich. Nach 2 Sandwiches und einer Flasche Bier durchstreifte Scott die Zimmer noch einmal für sich. Er leuchtete mit seinem Handy zwischen lose Dielen, schaute hinter die Möbel, überprüfte Türen, die verschlossen waren, darunter jene für den Keller und für den Dachboden, und machte sich Notizen über den Zustand des Hauses. 100% gewöhnlich, doppelt unterstrichen. Keine Spur, 2 Ausrufezeichen. Er machte ein paar Testaufnahmen mit einer Videokamera und überprüfte mit seinem Messgerät verschiedene Tonfrequenzen. Kurz nach 23 Uhr schickte er seiner Frau eine SMS. Tote Hose, geh bald schlafen, liebe dich. Sein Auftraggeber würde enttäuscht sein über diese Ergebnisse, aber Scott hatte es ihm ja schon im Vorfeld gesagt. Nicht jedes Mordopfer wird auch zum Poltergeist. Was danach geschah, ist Ermittlern bis heute ein Rätsel. Gegen Mitternacht stoppt die Bildaufnahme der Kamera, die Scott Kendall am Treppenansatz positioniert hatte, um mögliche Aktivitäten einzufangen. Nur die Tonspur bleibt erhalten. Neben Scotts Schnarchen hört man im Hintergrund unerklärliche Geräusche, die nicht klar Scott Kendall zuzuordnen sind. Es könnten Schritte sein. Kurz nach Mitternacht durchbrechen laute panische Schreie die Stille des Hauses und irgendetwas fällt polternd zu Boden. Damit endet die Aufnahme. Am nächsten Morgen fand Lynn Mix den schwer verwundeten Scott Kendall im Kinderzimmer der Walters. Er hatte mehrere tiefe Stichwunden in der Brust und kämpfte ums Überleben. Sie rief zwar so schnell sie konnte, einen Rettungsdienst, die Sanitäter forderten aber aufgrund des Schweregrads der Verletzung einen Helikopter an, der Scott umgehend ins Creighton University Medical Center in Omaha brachte. Die Polizei stellte bei der späteren Untersuchung fest, er musste sich die Wunden mit einem Messer selbst zugefügt haben. Scott Kendall überlebte die schweren Verletzungen. Ihm wurden aufgrund des massiven Blutverlustes bleibende Gehirnschäden diagnostiziert. Er kann bis heute keine Auskunft über die Nacht im Waltershaus geben. So.
Eine klassische Axtmördergeschichte. So wie man sie aus den Tiefen Amerikas gerne oder nicht so gerne hört. Es ist natürlich gleichzeitig mal wieder so typisch in die Richtung einzukategorisieren, dass gerade bei dieser ganzen Familie und all den Kindern man sich natürlich absolut nicht wünscht, dass hier am Ende rauskommt, dass das alles wahr ist.
Ich finde es vor allem so gruselig, dass er da gewartet hat.
So im Dachstuhl, ja, das hatte ich auch wirklich gleich.
Mit den zwei Zigaretten.
Ne? Ja, genau, er raucht dann schön seine zwei Zigaretten und dann geht er da sein blutiges Geschäft verrichten und legt irgendwo noch 2 Kilo Speck ins Kinderzimmer oder so. Das war auch ein Detail, wo ich...
2 Pfund, ja. 2 Pfund.
2 Pfund, ja.
Ungekochten.
Da habe ich an so ein Ritual gedacht. Also das hatte sowas wie soll man sagen, wie so eine Art Geisterbeschwörungsritual. Also man vor allem den Spiegel abhängen, das hat man ja häufig in Verbindung mit Tod, ne? Mhm. Dass man irgendwie nicht in den Spiegel schauen darf. Und das mit dem Speck hatte ich dann irgendwie ähnlich gesehen. Also ob das dann wie so eine Art Opfer gab.
Er hat Fleisch genommen und gibt quasi dann irgendwie wieder Fleisch auch hin.
Ja,
zum Beispiel.
Ja, sowas in der Art hatte ich gedacht, irgendwie, dass das wie so eine Art Ritualmord war, um irgendwas gut zu machen oder irgendeine Rechnung zu begleichen. Sowas, so kam es mir irgendwie vor.
Also so ein Ritualmord würde ja so ein bisschen zu diesem Wanderprediger passen. Es wurden ja so 2 Verdächtige irgendwie geäußert. Also zum einen diesen Wanderprediger und zum anderen den Geschäftsmann. Also ich kann mir erstmal komplett ohne Probleme dieses Szenario vorstellen mit dem Spuktourismus. Das ist ein Haus, in dem du jetzt schön irgendwie für ein paar hundert Dollar pennen kannst. Ohne Probleme, dass das genau so dann daraus gestrickt wurde. Ob dann da wirklich wieder das, was mit unserem Scott, mit dem Privatdetektiv passiert ist, ob das dann so passiert ist oder in was für einem Zusammenhang das steht, weil gerade wenn er sich die Wunden selbst zugefügt hat.
Das kommt mir komisch vor, ja. mit diesen selbst zugefügten Wunden. Klar, man kennt das, ne, so selbstmordtechnisch, aber für mich klang das so, wie das beschrieben worden ist, als wären das so richtige Stichbewegungen gewesen, wie als würde man jemanden erstechen. Und ich glaube, das ist körperlich einfach nicht möglich. Ich glaube, dass das vorher so Selbstschutzmechanismen kommen, dass du ohnmächtig wirst. Ich glaube, man kann sich doch selber auch nicht die Kehle durchschneiden oder sowas, habe ich mal gelesen, weil vorher die Drosselvenen zumachen und man das nicht kann.
Ich glaube zumindest nicht mehrmals, also dass man jetzt, dass es wirklich so aussehen würde, als hätte da jemand auf dich eingestochen, weil du da dann, glaube ich, wirklich irgendwann zu schwach wirst und wie du gerade auch schon meintest, ohnmächtig wirst oder halt mit dem Blutverlust Probleme bekommst. Aber irgendwie so bauchgefühlmäßig würde ich auf ja, gehen. Ich weiß aber nicht, ob die Axtmörder-Sache genauso wirklich hieb- und stichfest so überliefert wurde. Mir ist es auch erst, während ich es schon gesagt habe, aufgefallen. Sondern, dass das vielleicht so ein gerüchtemäßiges Geschichtlein gewesen sein könnte oder nicht in diesem Ausmaße und dass dann eben dieser Spuktourismus da drumherum konstruiert wurde.
Ich bin bei Dominik. Also meine Herleitung wäre tatsächlich die gleiche. Ist irgendwann mal irgendwas Schlimmes passiert? Wahrscheinlich zu dramatisierend dargestellt, vor allem mit diesen Ritualgeschichten mit dem Speck. Aber dass irgendwie was hängen geblieben ist und das deswegen irgendwie stimmt.
Okay, also in der ganzen Tendenz, wenn ihr jetzt sagen sollt, Geschichte wahr oder falsch, ist der Ausschlag, also in der Gesamtheit,
mehr zu wahr,
weil mehr Aspekte wahr sind. Gut, dann habt ihr die richtige Spürnase gehabt.
Ja.
Die Geschichte ist tatsächlich wahr.
Yay.
Also schlimm genug, aber
also nicht
aber,
yay
ja.
für die Geschichte, aber gut,
ja, dass wir richtig gelegen haben. Natürlich.
Ja, natürlich. Und der Mord an dieser Familie hat sich 1912 wortwörtlich so zugetragen. Ein bis heute auch wirklich Unbekannter war in das Haus dieser Familie eingedrungen und hatte alle diese 6 Familienmitglieder inklusive 2 Mädchen, die über Nacht zu Besuch waren, mit einer Axt erschlagen. Ich habe mir tatsächlich die Fotos dieser Kinder und Familienmitglieder angeguckt in dem Originalhaus. Ja, also das sind so alte Schwarz-Weiß-Fotos. Mhm. Das Haus gibt's auch. Das heißt aber, ist halt woanders, aber das findet man sehr leicht. Der Mörder hatte die Leichen danach mit Bettlaken und Kleidungsstücken bedeckt, alle im Haus befindlichen Spiegel sowie alle Fenster verhängt und war dann auf mysteriöse Weise verschwunden. Neben dem 2 Pfund schweren ungekochten Speck fand man einen nicht weiter definierten Schlüsselbundring, 2 Öllampen auf niedrigster Flamme und eine Schüssel voll blutigen Wassers. Also der ganze Part war richtig. Die Polizei und Gerichtsmediziner haben den Tatort untersucht und das hatte sich sofort verbreitet und dann kamen die ganzen Stadtbewohner und wollten natürlich schauen, was da los ist. Das hatten wir in unseren Fällen auch schon häufiger, haben alle Spuren zertrampelt. Mhm. Die waren nicht schnell genug mit dem Absperren und dementsprechend sind alle Spuren vernichtet worden. Das erschwerte natürlich die Aufklärung. Dann gab es mehrere Verdächtige in diesem Mordfall, wie eben auch genannt, auch dieser Geschäftspartner. Aber es wurde zu einem Cold Case, er geriet in Vergessenheit und das Haus war irgendwann völlig verbarrikadiert. Da wollte natürlich niemand wohnen, es kam herunter, also war völlig abgerockt und wurde dann 1994 von einem Ehepaar gekauft, in unserem Falle die Mix. Und die restaurierten es und machten ein Schaumuseum daraus, was ja in den USA wirklich extrem gut läuft. Das Haus verdiente sich dann einen sagenhaften Ruf als Geisterhaus und die Gäste hörten dann auch immer bei ihren Besuchen Kinder aus der Ferne lachen oder andere unerklärliche Geräusche. Zum Beispiel sich bewegende Gegenstände wurden beschrieben. Also da haben vielleicht auch Leute übernachtet, die das so sehen wollten. Wie auch immer, es gab diese Berichte. Und 2014 machte sich aufgrund dieses Rufes eine Gruppe von Ermittlern für paranormale Erscheinungen selbstständig daran, das Geisterhaus gründlich zu untersuchen. Und darunter auch Scott Kendall, der um 0.45 Uhr alleine im Kinderzimmer war, plötzlich laut um Hilfe rief und man fand ihn dann mit mehreren Stichwunden in der Brust. Scott wurde zuerst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und anschließend mit einem Hubschrauber zur Behandlung ins Creighton Medical Center in Omaha. Dort stellte man fest, dass Kendall sich die Wunden selbst zugefügt haben musste. Allerdings gaben die Behörden im Nachhinein nicht bekannt, womit er sich erstochen hatte und teilten auch mit, es habe kein Motiv gegeben. Mhm. Zusätzliche Tests ergaben, dass Kendalls Gehirn schwer geschädigt war. Diese Schäden wurden auf mehrere kleine Schlaganfälle zurückgeführt. Aber wann und wie diese aufgetreten waren, konnten die Ärzte nicht beantworten. Also ob das auch mit der Nacht zusammenhing oder ob die schon vorher da waren.
Mhm. Gut, ich dachte echt, dass der Scott vielleicht dazu gedacht war, um so die, um der Geschichte ein bisschen in den Rahmen zu geben. Mhm. Deswegen, wirklich bemerkenswert, wie viel hier dann in diesem Fall doch richtig war.
Eigentlich wirklich alles.
Eigentlich alles.
Also hätte ich auch nicht gedacht. Ja, hätte ich echt auch nicht gedacht, weil das sich so, Geisterhotel, das kennt man so. Aber dass dann der Typ sich da auch ersticht. Es gibt ja wirklich diese Ermittler, ne? Gibt es ja zum Beispiel in Ostfriesland so eine eigene Gruppierung. Es gibt in Norddeutschland so eine Gruppierung, die dann da rausfahren und messen und filmen und fotografieren und Stimmen eben aufzeichnen. Also ich glaube, nur in den USA kannst du die wirklich besser herbeirufen und verdienst damit tatsächlich auch mehr Geld.
Mhm. Da haben wir den Zuhörern und Zuhörerinnen aber eine krasse letzte Geschichte mitgegeben. Vor allem tun mir die Leute, die es zum Einschlafen gehört haben. Das war dann an dieser Stelle mal wieder ein ganz schöner Brocken, aber genau um diesen Schauer geht's ja trotz allem auch hier bei Mystery Crimes. Reich, schön, tot waren dieses Mal zu Gast in Form von Nadine und Susanne. Ihr seid auf eigentlich allen möglichen Plattformen zu finden, wo man sich irgendwie Podcasts anhören kann, ne?
Ja, auf allen. Und wir veröffentlichen immer auch Montag, so wie du, sagtest du ja eingangs. Ja, und
kann man quasi ab sofort immer so einen Doppelpack hören.
Genau, also hintereinander eigentlich.
Ja, perfekt. Und auf Instagram seid ihr auch unterwegs. Da kann man sich auch informieren, was ihr gerade so treibt. Oder wird informiert, wenn eine neue Folge rauskommt.
Und wir freuen uns auch immer über Themenvorschläge. Wir greifen das total gerne auf. Wenn jemand mal sagt, ach, recherchiert da doch mal ein bisschen nach, erzählt doch noch mal diese Geschichte.
Ja, oder wenn jemand sagt, ich bin reich, schön, aber noch nicht tot, dann
berichtet über mich sofort, wir sind da.
Dann kann man auch mal ein bisschen was aus dem Leben erzählen, einen kleinen Schnack. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an euch da draußen und vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr mit dabei wart. Ich habe es schon angeteasert. Wir werden uns auch noch 2 weitere Male sprechen, da freue ich mich sehr drauf. Und ich wünsche euch da draußen jetzt noch ein schönes Verweilen, bis wieder eine Woche vergangen ist und wir uns hier wieder hören bei Mystery Crimes oder auch bei Reich, schön, tot oder in Kombination eben, je nachdem.
Tschüss. Wir hören uns.
Schöne Woche.
Tschüss. Tschüss.
Produziert von Studio 71.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.